Mangelnde Vielfaltsbereitschaft kann teuer werden. Ich hoffe, wir sind uns dessen bewusst. Der mittelständische Unternehmer Johannes Herrmann, soweit ich weiß, keine Verwandtschaft hier in unserer Gemeinde. Johannes Herrmann aus Bayern, in Pösing, hat der Sitz mit seinem Maschinenbauunternehmen. Der musste vor einiger Zeit kräftig zahlen. 1250 Euro kostet mangelnde Vielfalt, dürfen wir an seinem Beispiel lernen. Was hatte der Bösewicht getan? Er hatte eine Stellenanzeige geschaltet für eine Messehostess. Also eine Dame, die auf einem Messestand vor allem gut aussehen soll, schön lächeln soll und Prospekte weiterreichen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Falls jemand mit Berufserfahrung hier vor Ort ist, möge er mich korrigieren, so weit konnte ich das ermitteln. Daraufhin bewarb sich ein junger Mann mit einem Juraabschluss bei ihm, den er allerdings nicht als Messehostess haben wollte und ihm das auch noch mitteilte. Daraufhin verurteilte ihn jetzt ein lokales Gericht zur benannten Zahlung von 1250 Euro. Warum? Weil seine Stellenanzeige erstens nicht gendergerecht war, nicht männlich, weiblich divers, und er den Bewerber zurückgewiesen hat, trotz guter Kompetenzen, nämlich Sprachkompetenzen, aufgrund seines Geschlechts. Also, Vorwurf mangelnde Vielfalt, nicht bereit, mehr Vielfalt anzunehmen und vor allem, dass divers fehlte in der Stellenanzeige. 1250 Euro Urteil, rechtskräftig, erst wenige Tage alt. Vielfalt ist zu einem Kampfbegriff in unserer Zeit geworden. Und einerseits gilt das, was ich eben den Kindern gesagt habe, und das werden wir auch gleich nochmal intensiv uns anschauen, Gott will Vielfalt. Gott will auf vielen Ebenen echte Vielfalt. Allerdings ist der Begriff Vielfalt heutzutage umbesetzt, neu definiert worden. Der Begriff Diversity oder Vielfalt heute meint im politischen Sinne, dass das Fremde, andere oder neue oder unnormale, das Bessere richtig ist. Nochmal. Das Neue oder andere oder unnormale ist das Bessere richtig. Das soll Vielfalt heute bedeuten, im politischen Zusammenhang. Also wir kennen das ganz einfach aus dem Kontext zum Beispiel von Ehe. Vielfalt bedeutet nicht Ehe zwischen Mann und Frau auf Lebenszeit, monogam, treu zueinander, wenn Gott es schenkt mit eigenen Kindern, sondern Vielfalt in der Ehe bedeutet Regenbogenfamilie, zwei Frauen, zwei Männer, vielleicht auch ein paar mehr, polyamorös, also mehrere Partner gleichzeitig miteinander, Patchwork, also so ein Flickenteppichfamilie. Das gilt heutzutage im Kontext von Ehe und Familie als Vielfalt. Und nochmal, trotzdem möchte der lebendige Gott echte Vielfalt haben. Nicht nach dieser politischen Definition, sondern nach einer faktischen Definition. Und nicht alles, was es als anders gibt, ehrt den Schöpfer. Das sehen wir an den eben genannten Beispielen. Denn die dort benannte Vielfalt ehrt eben nicht Gott. Ganz im Gegenteil. Sie verhöhnt Gott, verspottet Gott, verunehrt Gott. Aber Gott ist die Vielfalt so wichtig, dass er radikal in die Menschheitsgeschichte eingreift. Und das sehen wir in ganz besonderer Art und Weise an unserem heutigen Predigttext. Und so lautet auch der Titel, wenn wir denn einen Titel haben möchten für eine Predigt: Menschliche Einheit gegen Gottes Vielfalt. Menschliche Einheit gegen Gottes Vielfalt. Wir erinnern uns, in der letzten Woche haben wir im ersten Teil unserer Mini-Sommerpredigtreihe Lernen am schlechten Vorbild, Nehemiah 13, studiert und gesehen, wie wenige Jahre nach dem großen Aufbruch, der großen Erweckung, alles kaputt gegangen ist. Und zwar nicht kaputt gegangen wie der Putz, der von der Wand fällt, sondern aktiv kaputt gemacht wurde. Gottes Feinde wurden in den Tempel geholt als Untermieter. Israel heiratete Frauen bzw. Männer aus feindlichen Völkern. Der Gottesdienst wurde quasi lahmgelegt. Riesenprobleme nach einem riesenstarken Aufbruch. Wir haben gesagt, wir müssen diesen Text studieren, denn wir wollen aus diesen Fehlern lernen. Und wir erleben auch hier bei uns in diesem sehr kleinen Rahmen rings um die BEG Bielefeld einen großen Aufbruch bei vielen Leuten und von uns insgesamt. Und wir wollen nicht die gleichen Fehler begehen und wollen darauf schauen, dass wir solche falschen Kompromisse nicht machen. Und heute studieren wir einen ganz bekannten Text der Bibel, auch ein Klassiker der Kinderbibel und des Kindergottesdienstes, nämlich der Turmbau zu Babel. Wir wollen uns den größeren Zusammenhang dieses Textes erarbeiten und dann gucken, was passiert ja eigentlich im Kern und was hat das mit uns heute noch zu tun? 5000 Jahre her, ganz grob über den Daumen gepeilt. Inwieweit kann das für uns heute Bedeutung haben? Ein Ereignis im heutigen Irak, sozusagen das erste zivilisatorische Ereignis, könnte man es nennen. Aber was hat das tatsächlich noch mit uns zu tun? Außer, dass es halt Geschichte ist, dass es Vergangenheit ist. Und ich darf so viel verraten, es hat sehr, sehr viel noch mit uns zu tun. Es spricht mitten in unsere Zeit hinein. Wir werden uns heute einige sehr praktische Beispiele vor Augen führen können. Ich lese unseren Predigttext, so wie ihr ihn auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt habt. Ich lese 1. Mose 11, Abvers 1. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lass uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Stein und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von dort aus über die ganze Erde zerstreute. Herr Jesus, bitte hilf, dass wir diesen Bericht verstehen und wir in unsere Zeit, in unser Leben hineinspricht, Herr. Und lass uns klug werden aus den Fehlern, die die Menschen damals dort begangen haben. Herr, bitte hilf, dass wir heute in unserem Leben, hier in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, deinen Willen tun. Und ermahne und ermutige uns mit deinem Wort dazu. Amen. Schauen wir uns erst einmal den äußeren Rahmen an. Also Sinea, wie eben schon erwähnt, ist eine Ebene zwischen Euphrat und Tigris, heute Irak. Sie liegt östlich vom Berg Ararat. Am Ararat wissen wir, die zweite Geschichte der Menschheit begann dort mit Noahs Familie. Es war vorher die Sintflut. Wir haben eben noch das Ende des Sintflutsberichts in der Lesung gehört. Die Menschheit war so böse, dass Gott im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich drunter gemacht hat. Und obwohl Gott überhaupt keinen Druck hatte, überhaupt keinen Zwang, überhaupt keine Not, hat er nicht die ganze Menschheit und nicht die ganze Schöpfung ausgelöscht, obwohl er gute Gründe dafür hatte. Es war absolut berechtigt, wäre es gewesen, wenn er die Erde und alles drumherum ausgelöscht hätte. Warum? Seine Geschöpfe haben sich gegen ihn gewandt, in krassester Art und Weise. Und jede neue Generation wird von da an geboren mit dem Bösen im Herzen. Und soweit wir das aus dem Bericht der Sintflut erlesen können, verstehen können, hat die Menschheit eine Kultur etabliert zu der Zeit, die das Böse nicht beschränkt, wie es sein sollte in einer gefallenen Welt. Also dass es Gesetze gibt, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich darum kümmert, dass der gefallene Mensch nicht noch weiter in die Sünde hineingetrieben wird, sondern scheinbar genau das Gegenteil. Es gibt viel Raum für das Böse. Es kann sich richtig entfalten. Und dann ist die Menschheit gerichtsreif. Und Gott ertränkt Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen. der krasseste Bericht der Bibel. Und deshalb echt überraschend, dass er in keiner Kinderbibel fehlt, wo da andere heftige Berichte, wie man es so nennt, fehlen. Der blutigste Bericht im ganzen Alten Testament. Und Gott schenkt Abraham und seiner Familie Gnade. Sie sind nicht besser, aber sie sind begnadigt. Und sie werden gerettet mit einer Zuchtauswahl der ganzen Schöpfung. Und sie sind auf dieser Arche, es ist kein wirkliches Schiff, es ist wirklich nur ein Kahn. Und es ist keine lustige Schifffahrt, denn wir haben das in der Jungscha vor kurzem geklärt. Oft sehen wir diese Bilder in der Kinderbibel und die ganzen Tiere gucken da lustig raus und die grinsen über Bord und die Sonne scheint sogar irgendwann noch. Nein, sie sind im Sturm, im Regen und wenn sie an Deck gehen und rausgucken, sind da überall Wasserleichen. Es ist wirklich krass. Und sie sehen, guck mal, all diese Menschen, wahrscheinlich unsere Nachbarn und Bekannten und Freunde und Verwandten und alle da schwimmen tot im Wasser. Warum? Weil sie Gott verspotten und verachten und nicht umkehren wollten. Krass, wirklich krass. Und dann schenkt Gott diesen Neuanfang. Und schenkt, dass die Wasser fallen. Und dann haben wir eben gehört, was er den Menschen mit auf den Weg gibt. Er sagt, das wird nie wieder passieren. Obwohl die Menschheit es schon wieder verdient hätte. Im Prinzip jetzt schon. Aber das wird so nicht noch einmal passieren. Sondern ich garantiere euch jetzt Stabilität. Es wird zwar Naturkatastrophen geben, aber es gibt die Stabilität. Also Sommer und Winter, Saat und Ernte. Es gibt Ordnung in dieser Welt. Das garantiere ich euch, solange diese Welt besteht, aber die hat eine begrenzte Haltbarkeit. Aber so lange garantiere ich euch das. Und was sollt ihr jetzt tun? Das haben wir ja mit auf unserem Gottesdienstzettel abgedruckt. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch. Also habt viele, viele Kinder. Und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Bevölkert die ganze Erde. Geht auseinander. Verbreitet euch überall. Und dann sind wir in der zweiten Generation danach. Wir sind jetzt bei der Generation von Noahs Urenkeln. Also den Enkeln von Noahs Kindern. Nicht viel später. Das heißt, diese Generation, die hatte noch auf dem Schirm, die wusste garantiert noch ganz genau von der Sintflut. Die wussten, wir sind alle ziemlich eng verwandt noch. Und all die Menschen, die es vorher gab, die kann man nicht mehr befragen. Die sind alle tot. Warum? Weil sie Gott verachtet haben, weil sie Gott gehasst haben, weil sie Böses über die ganze Welt gebracht haben. Deshalb leben die alle gar nicht mehr. Wir haben keine Großonkel und Großtanten mehr. Gibt es nicht. Das wissen die alle noch. Es ist nicht weit weg geschichtlich. Stellt euch vor, eure Großelterngeneration. Vielleicht noch die Kriegsgeneration. Wenn eure Vorfahren von drüben kommen, dann noch auf jeden Fall die Drüben-Generation, die noch Verfolgung erlebt hat. Ihr kennt die Geschichten, oder? Ihr kennt die Berichte. Und so war es bei dieser Generation. Weltgeschichte beginnt als Familiengeschichte. Ganz krass. Und alle wissen noch, Gott hat alle gerichtet. Gott ist heilig. Gott ist zornig. Aber Gott ist auch treu und voller Liebe. Denn sonst würden wir gar nicht über diese Erde laufen können jetzt. Verdienen damals nicht. Und Gott sagt trotzdem ja. Und in Sinia, also diese Ebene zwischen Euphrat und Tigris, wo wir uns erstmal klar machen müssen, das ist Schwemmland. Ein ganz besonderes Gebiet. Zwei sehr große Flüsse, die immer wieder das Land überschwemmen. Riesige Landschaften aus Schilfgras. Dazwischen kann man mit Booten herumfahren. Aus dem Schilf werden Häuser gebaut. Faszinierende Baukunst bis heute. Das Thema für sich lohnt sich, das mal anzuschauen. Schilfbauten in Mesopotamien. Schaut euch das mal an. Sehr spannend. Also einerseits sehr warmes Land. Sehr feuchtes Land, sehr fruchtbares Land. Weil wenn diese großen Flüsse über die Ufer treten, dann bringen sie viel Schlamm mit. Das klingt erstmal eklig, ist aber wunderbar für die Felder. Da wächst das Essen wunderbar drauf. Also eine sehr schöne Gegend eigentlich, obwohl sie heute politisch so völlig katastrophal und kaputt ist. Noch ökologisch sehr kaputt gemacht wurde. Aber damals war es eine wundervolle Gegend. Und genau dort baute Nimrod die erste Stadt und die erste politische Machtzentrale oder das erste Königreich, nämlich Babel. Woher wir das wissen, Nimrod taucht hier gar nicht auf, aber Kapitel 10, also Kapitel 9, finden wir den Abschluss der Sintflutsbericht. Und jetzt sind wir Kapitel 11, was ist eigentlich in Kapitel 10 los? Da geht es darum, was ist mit der Nachkommenschaft von Noahs Söhnen. Und dort lesen wir, Vers 8, auch zeugte Kusch, der Sohn von Ham, den Nimrod. Er war der erste Gewalthaber auf Erden. Also der erste, der ein Anführer war, der ein König war, der sich Macht verschafft hat. Und es geht weiter, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Also ein Jäger kann auch bedeuten Krieger und Kämpfer. Da sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Das war ein geflügeltes Wort. Und der Anfang seines Königreichs war Babel. So wie Erech, Akkad und Kalne im Land Senia, sind uns nicht bekannt. Von diesem Land aus zog er nach Assur und baute Ninive, kennen wir wiederum. Rechobot, Ir und Kelach. Dazu Riesen zwischen Ninive und Kelach. Das ist eine große Stadt. Mehr erfahren wir von Nimrod nicht. Sein Name ist allerdings sehr aussagekräftig. Der bedeutet nämlich so viel wie Rebell oder Empörer. Widerständler. Und Widerständler gegen wen? Das sehen wir hier im Bericht. Gegen Gott. Er hatte ja erstmal keine Machtkonkurrenten. Er war der erste Machthaber. Das war ein neues Konzept sozusagen. Irdisch-menschliche Macht in dieser Form. Und er war ein mächtiger Rebell gegen Gott. Und er war Gründer Babels. Obwohl Nimrod jetzt hier in Kapitel 11 nicht genannt wird, erfahren wir in Kombination mit Kapitel 10 diesen Hintergrund. Aber Nimrod spielt im Geschichtsbericht hier nicht die entscheidende Rolle. Er steht hier nicht im Mittelpunkt. Sondern wir haben hier zwei Seiten. Die ganze Menschheit auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Mit dem Stadtbau, mit dem Turmbau hat Nimrod ein einmaliges Großprojekt und zwar mit einer politischen, einer sozialen und einer geistlichen Variante oder Perspektive. Nämlich einmal die politische. Nimrod braucht die ganze Menschheit. Er hat einen Totalmachtsanspruch. Die Menschheit ist noch zusammen. Also die Menschheit ist ja einfach nur eine sehr große Familie zu der Zeit noch. Das müssen wir sehen. Eine Großfamilie mit mehreren Sippen. Und er braucht die ganze Menschheit, um diesen Machtanspruch bewahren zu können. Weil sonst gibt es ja ganz schnell einen anderen Herrscher. Es gibt Menschen, die sich dem entziehen. Er braucht alle. Und so ist auch dieses Einheitsprojekt gedacht. Die politische Variante oder Perspektive. Die soziale. Die Menschen wiederum, die ganze Menschheit, sie fürchtet sich vor Trennung und Spaltung. Das sehen wir hier in unserem Text. Schauen wir uns gleich nochmal an. Die wollen alle zusammenbleiben. Die haben Angst davor, dass wir nicht mehr alle zusammen sind. Und ihr Lieben, das kennen wir doch vielleicht auch aus eigener Großfamilie. Wenn man es praktiziert hat über viele, viele Jahre, dass man immer mit der ganzen Sippe zusammen ist. Man ganz panisch ist, wenn man jemand eigenständig was macht. Oder sogar wagt wegzuziehen. Nicht mehr auf dem Hof lebt oder nicht mehr im Bethausviertel lebt oder was weiß ich. Und wird ganz nervös. Aber dann sind wir gar nicht mehr zusammen. Kann man nachvollziehen. Und dann haben wir die geistliche Perspektive. Nämlich König Nimrod will sich gegen den Schöpfer behaupten. Werden wir gleich sehen. Gott gibt einen klaren Auftrag. Und das ganze Projekt Babel ist krasse Rebellion, passend zu seinem Namen, gegen Gottes erklärten Willen. Und manchmal fragen wir uns, was ist Gottes Wille in dieser Sache? Da ist es ausgesprochen, eindeutig, ganz klar. Der Mensch hat ein Stammbuch geschrieben. Und mit seinem Projekt tut er und befördert er genau das Gegenteil. Das heißt, das ist ein offener Affront gegen den lebendigen Gott. Drei Perspektiven. Und drei Fehler machen sie im Kern auch. Wir schauen uns jetzt an im ersten Punkt den ersten Fehler. Erster Fehler, nein zur gottgewollten Vielfalt. Erstens, nein zur gottgewollten Vielfalt. Noch einmal, ich lese noch einmal 1. Mose 9, Vers 7. Der Auftrag nach der Sintflut für den Neuanfang. Was ist wichtig? Seid fruchtbar und mehrt euch, breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Breitet euch global aus. Ich möchte Menschen auf der ganzen Welt haben. Das heißt, ihr müsst auseinandergehen. Warum? Weil Gott echte Vielfalt will und weil er sie liebt. Und wir schauen einmal in den Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Oder Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott hätte überhaupt nicht diesen Rahmen schaffen müssen für die Menschheit hier auf Erden. Diese ganze reichhaltige Schöpfung, von der wir bis heute nur einen Bruchteil kennen. Gott will aber diese unglaublich große Vielfalt, diese unglaublich große Vielfalt von Pflanzen, von Tieren, von Fischen, von Vögeln, von Pilzen, von Bakterien, von Viren, von allen möglichen Lebensformen. Gott hätte es anders machen können. Er ist Gott, er kann machen, was er will. Er kann wirklich machen, was er will. Er hat alle Macht dazu. Aber er will, dass es diese Vielfalt gibt. Und ihr Lieben, ich darf dringend daran erinnern, setzt euch mit dieser Schöpfung des lebendigen Gottes auseinander. Nochmal, das ersetzt nicht die Bibellese, das ersetzt kein Gebet und auch kein Gottesdienst, nein. Aber es gehört mit dazu, dieses Werk des Schöpfers zu bestaunen. In welchen Farben, in welchen Formen, Lebens- und Existenzweisen, wie sie sich fortpflanzen, wie sie sich ausbreiten, wie sie Nahrung zu sich nehmen und anderen als Nahrung dienen. Wie alles einander bedingt. Gott hat ein unglaublich komplexes System geschaffen mit der Schöpfung. Und es besteht eben nicht aus Notwendigkeiten, das muss halt so sein. Nochmal, es hat der lebendige Gott gemacht, das muss überhaupt nicht so sein. Er wollte, dass es so ist. Und was ist diese Schöpfung? Ein Abglanz auch seiner Herrlichkeit. Ein Abglanz seiner Herrlichkeit, legt dann die Schöpfung hinein. Und wir können davon noch ganz viel erkennen, obwohl auch diese Schöpfung mit unter dem Sündenfall steht. Obwohl das gebrochen ist. Diese Vielfalt spiegelt den lebendigen Gott selbst wider. Nicht in allen Aspekten, aber in wichtigen Aspekten tut sie das. Das ist ein Statement, würden wir heute sagen. Das ist eine Aussage Gottes. Echte Vielfalt. Und Gott schenkt, dass es zwischen den Arten Grenzen gibt. Also entgegen dem Darwinismus, der meint, dass wir alle sozusagen aus einer Ursuppe heraus, aus irgendwelchen Urbakterien uns entwickelt haben, sagt Gottes Wort, nein. Und wir sehen auch heute, es gibt diese Grenzen zwischen Arten. Und dadurch, durch diese Grenzen wiederum, kann echte Vielfalt entstehen, sonst hätten wir ganz schnell irgendeinen Einheitsbrei. Und zum anderen macht Gott es so, dass jede Art sich mehr oder weniger an Umstände und Lebensräume und Bedingungen anpassen kann. Das ist die Evolution im Kleinen, die wir als Christen auch ganz klar bestätigen, weil das sehen wir. Tiere oder Pflanzen, die in einer bestimmten Umgebung für eine gewisse Zeit sind, passen sich dem an. Aber das ist noch keine Evolution, sondern das ist einfach Anpassung. Und dann gibt es bestimmte Unterarten, ja. Und dadurch, dass Gott so unterschiedliche Landschaften schenkt, unterschiedliche Lebensräume, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und diese Anpassungsfähigkeit wird diese Vielfalt, die am Anfang schon riesig war, noch immer größer. Sie wächst immer weiter. Und auch die genetische Vielfalt von uns Menschen hat massiv zugenommen. Das bestätigen auch Genetiker. Sie hat zugenommen. Aber es braucht unterschiedliche Menschen oder auch Tiere oder Pflanzen, das haben wir dann doch gemein, die sich unter unterschiedlichen Bedingungen unterschiedlich entwickelt und spezialisiert haben, sonst entsteht kein Gewinn. Also ganz kurz, wir sind wahrscheinlich alle keine Schafzüchter, aber tun wir mal ganz kurz so. Wenn wir alle unsere Schafe auf der gleichen Herde halten und die sich immer wieder miteinander fortpflanzen lassen, dann haben wir einen Haufen Inzucht und Probleme. Nicht eine wunderbare große Vielfalt. Aber wenn manche von unseren Schafen auf unserer Weide sind und manche bringen wir oben auf die Alm, in die Berge und die anderen lassen wir an der Küste weiden und die nächsten auf einer schönen Waldwiese, dann sehen wir nach ein paar Generationen, die passen sich an diese Lebensumstände an. Und wenn die sich dann miteinander wiederum fortpflanzen, dann sehen wir, dass positive Eigenschaften im besten Falle sozusagen mit in die Herde wiederkommen. Aber sie müssen erstmal an unterschiedlichen Orten unterschiedlich leben. Und bei uns Menschen geht das noch viel weiter. Nämlich das, was wir kulturelle Vielfalt nennen. Also unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Wirtschaftsformen, unterschiedliche Ausdrucksformen, Lieder, Texte, auch Literatur, Moden, all diese Sachen ehren den lebendigen Gott nicht immer und unbegrenzt. Aber dass Menschen so eine Vielfalt entwickeln, das ehrt Gott, ja. Dass Menschen an Küsten leben, die mit dem Meer besonders verbunden sind, Menschen in den Bergen leben, in Wüsten, von Landwirtschaft, von Handwerk, diese Unterschiede prägen die Menschen, prägen ihr Denken. Und das ist das, was Gott wollte. Aber was stellen wir hier fest? Was stellen wir hier fest? Die Menschen ziehen nach Sinia, wollen die Stadt bauen, wollen einen Turm bauen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott möchte, dass sie zerstreut werden. Gott sagt ihnen, ihr müsst zerstreut werden. Weil die ganze Erde soll mit dem Abbild des Schöpfers bevölkert sein. Und diese Vielfalt soll etwas vom lebendigen Gott widerspiegeln. Diese Menschen, die neue Regionen aufbrechen, als Pioniere und Siedler und neue Kulturen begründen, das möchte Gott. Und die Menschen sagen, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Auf keinen Fall wollen wir hier weg. Was wollen wir? Wir wollen lieber in der Stadt bleiben. Pioniere, Siedler auf dem Lande. Da in der Wildnis, auf keinen Fall. Wir wollen uns eine Stadt bauen. Alle schön beieinander, alle schön sicher. Kontrollierter Lebensraum. Wir wollen nicht diese Vielfalt. Wir wollen es nicht. Nein, wir wollen es nicht. Wir wollen unsere Einheitskultur. Unsere Einheitsstadt. Unsere Einheitsreligion. Schauen wir uns gleich alles mal genau an. Und was bräuchte es, damit doch diese Vielfalt entsteht? Sie braucht erstmal Trennung. Das ist ganz wichtig. Das Beispiel, was ich eben mit den Schafen gebracht habe. Es braucht erstmal Trennung. Wenn wir alle auf einem Fleck bleiben, was passiert dann? Alles gleich gemacht. Alles gleich gemacht. Das erleben wir gerade in einer globalisierten Welt. Alles gleich gemacht. Fahrt ans andere Ende der Welt, ihr hört die gleiche Musik. Die Menschen tragen die gleichen Klamotten. Guckt vielleicht sogar die gleichen Fernsehsender, gleichen Internetseiten. Einheitsbrei. Traurig. Keine Vielfalt. Vielfalt braucht Trennung. Vielfalt braucht Unterschiede. Unterschied ist ja wahrscheinlich das Unwort dieses neuen Jahrhunderts. Es braucht Unterschiede. Wenn alle Menschen gleich sind, gleich denken, gleich handeln, ist es ein Zeichen von Diktatur. Ist es ein Zeichen von Unterdrückung, von Unfreiheit, von Nicht-Vielfalt. Und Vielfalt entsteht wie? Als Problemlösung. Warum haben Menschen angefangen, Boote zu bauen? Weil sie übers Wasser kommen wollten. Sind ein Problem, das Wasser. Wir können nicht besonders gut schwimmen und vor allem nicht besonders weit. Wir brauchen irgendetwas, um darüber zu kommen. Also entwickeln wir etwas wie ein Boot. Es entwickelt sich eine Kultur von Menschen, die mit dem Boot unterwegs sind. Wow! Es braucht Probleme, die gelöst werden müssen. Und Vielfalt braucht Kreativität. Das ist, was Gott so mitgegeben hat in seiner Schöpfung. Das haben wir gesehen. Gott ist kreativ, maximal kreativ. Aber etwas hat er auch in uns mit hineingelegt. Wir können kreativ sein, wir können uns neue Sachen ausdenken, wir können sie entwickeln. Nicht aus dem Nichts, wie Gott das kann. Aber mit dem, was Gott vorgegeben hat, können wir weiterdenken. Das hat er uns geschenkt. All das braucht diese Vielfalt. Und die Menschen wollen sie nicht. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Fehler. Zweiter Fehler, ja zu Einheitskult, Zentralismus und Größenwahn. Zweiter Fehler, ja zu Einheitskult, Zentralismus und Größenwahn. Also nochmal, die Menschheit, bisher ja, eine große Sippe, hat noch kein festes Zuhause und bewegt sich gen Osten, kommt in Sinihan und sagt, wir wollen nicht mehr auseinandergehen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir wollen unser großes Einheitsprojekt jetzt machen. Und wir sagen Nein zum lebendigen Gott. Nein, sagen wir zu dem. Wir zerstreuen uns nicht. Wir glucken schön alle aufeinander rum. Und wir bauen das ziegelfest. Wir bauen nicht mehr mit dem Naturmaterial, was du gemacht hast, sondern wir bauen mit diesen gebrannten Ziegeln, die dafür sorgen, dass das alles wasserfest ist, was das ewig und 3 Tage hält, zumindest nach menschlichen Maßstäben. Wir setzen uns hier so richtig fest. Und deinen Plan, Gott, kannst du vergessen. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir haben einen Nimrod, der hat einen guten Plan. Viel besser alle zusammenbleiben, viel besser Sicherheit, viel besser alle mit einer Stimme sprechen. Das finden wir gut. Und du, Gott, lass uns in Ruhe auseinandergehen, neue Kulturen begründen, neue Lebensweisen, Pioniere sein. Pah. Stattdessen nochmal, wir wollen lieber Stadtleben statt Siedler und Pioniere. Wir wollen alle beieinander sein. Wir wollen uns einen Namen machen, stolz. Und wir wollen unserem selbsterdachten Gott opfern. Das finden wir nicht explizit im Bericht, aber im babylonischen Bericht über den Turmbau, Enuma Elish wird es genannt. Also das ist der Bericht über die Urgeschichte der Menschheit, die bei den Babyloniern aufgeschrieben ist, mit der Keilschrift. Ersten schriftlichen Dokumente der Menschheit, die erhalten sind. Da wird berichtet, auch wie sie diese gebrannten Ziegel herstellen, und dass in jedem Ziegel wird ein Name eingraviert oder reingeschrieben von dem Götzen Merodach. Kennen wir aus Jeremia 50 zum Beispiel als Marduk. Marduk, ihr Opfergott, der Opfergott von Babel, und ihm ist eben dieser Turm gewidmet. Es ist nicht irgendein Aussichtsturm, sondern es ist ein Götzentempel. Es ist natürlich auch ein Symbol der politischen Macht, aber vor allem ist es ein Götzentempel. Diese sogenannten Zikkurats, Stufentürme, finden wir auf der ganzen Welt. Und wir finden Berichte über Turmbau und Sprachenverwirrung in 30 verschiedenen Kulturen. Und diese Berichte gibt es schon, bevor jemals Missionare da waren. In Südamerika, in Nordamerika, in Asien, in Afrika, in Australien sogar. Finden wir genau diese Berichte. Und überall finden wir diese Stufenpyramiden, diese Stufentürme. Und überall dienten sie der Götzenanbetung. Direkt oder indirekt. Und so auch hier. Wie gesagt, das wissen wir aus den außerbiblischen Quellen eindeutig. Was war also die gesamte Ausrichtung in diesem Projekt? Babel und Turmbau. Unabhängigkeit von Gott. Von Gott sind wir nicht mehr abhängig. Nochmal. Enkelgeneration von Noahs Kindern. Wir brauchen den Gott nicht mehr. Wow. Wir können sagen, die Gräber waren auch praktisch noch frisch. Unabhängigkeit von Gott, aber andersrum Abhängigkeit vom Menschen. Die schlechteste Wahl, die man überhaupt treffen kann. Was macht die Freiheit eines Christenmenschen besonders aus? Was ist der Kern der christlichen Freiheit? Wir sind frei von Sünde und von der Abhängigkeit von Menschen. Also Abhängigkeit von uns selbst, von unserem Ego, mit dem wir verheiratet waren. Eine gute Scheidung? und von der Menschenfurcht können wir jetzt uns befreien lassen. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen, das wissen wir. Aber das ist auch eben das Schöne. Abhängig von Gott, der nichts Schlechtes will, in dem alles Gute liegt. Von dem dürfen wir abhängig sein. Und von dem Menschen und von unserem Ego und unserem ganzen Willen und unseren ganzen Emotionen, dem ganzen anderen Müll, der uns versklavt, müssen wir nicht mehr abhängig sein. Und die Menschen entscheiden sich genau andersrum. Wahnsinn. Und ihr Lieben, dieser Wunsch nach menschengemachter Einheit, darum geht es hier, menschengemachte Einheit ist nahezu zeitlos. Das war die Premiere, aber nur die Premiere. Beispiele gefällig? Schauen wir uns die Großreiche an, die antiken Großreiche, die Babylonier. Also aus Babel wurde Babylon später. Die Babylonier mit ihrem Weltreich, die Perser, die Griechen. Wie erfolgreich waren sie unter Alexander? Die Römer. Und in der jüngsten Vergangenheit die Nazis und noch viel erfolgreicher als die Nazis und viel blutiger die Kommunisten. All die wollten die große menschliche Einheit schaffen, aber vor allem ihre Macht ausbauen und stärken und groß machen und sich einen Namen machen. Denken wir nur an den Kommunismus. Wir werden alle Brüder und Schwestern werden, wenn wir erst die ganzen bösen Kapitalisten umgebracht haben und in Gulags gesteckt haben. Und dann haben wir uns alle kräftig lieb und sind ganz solidarisch zueinander. Und wer da nicht mitmacht, den holt die Stasi ab. Aber immer Einheit, Einheit, Einheit. Wir wollen alle Brüder und Schwestern werden. Und wehe, du machst da nicht mit, dann kriegen wir dich. In den Religionen ganz ähnlich. Der Katholizismus. Warum hat der Katholizismus eigentlich kein Problem mit der Ökumene? Sie arbeiten ja eindeutig mit Gruppen zusammen, die eine andere Dogmatik, eine andere Doktrin vertreten als sie selber. Weil sie sagen, ja, kein Problem. Alle holen wir heim nach Rom. Das ist die Ausrichtung der katholischen Ökumene. Das sagt die katholische Kirche intern auch ganz klar. Wir holen alle nach Hause nach Rom. Die Evangelen und die Evangelikalen und die Pfingstler und die Charismatiker und all die anderen, die holen wir schön zurück nach Rom. Buddhismus oder Hinduismus, die sagen, es ist sowieso alles eins. Große Einheit. Alles gehört zusammen. Oder die Bahai mit ihrer Multireligion, die im Herbst mit nach Israel kommen werden, mit denen werden wir den Bahai-Garten besichtigen. Das ist wunderschön in Haifa, ja. Aber die Religion dahinter, auch da geht es um menschengemachte Einheit. Eine jüdisch-christlich-islamische Superreligion. Wir haben es heute mit Bewegung zu tun wie New Age und Esoterik. Auch da geht es um die große Einheit, alle zusammen. Das neue Zeitalter soll jetzt kommen. Wir hatten bisher das Fische-Zeitalter, sagen sie. Das ist böse Zeitalter, es war materialistisch, von Christen geprägt und von Männern regiert. Aber jetzt kommt das Wassermann-Zeitalter. Obwohl Wassermann, wird das von Frauen bestimmt sein und von Emotionen und von Spiritualität. Das sagt die New Age-Bewegung. Aber dann werden wir alle eins werden, wenn die Menschheit erstmal diese spirituelle Umkehr schafft. Und heute, politisch, die Europäische Union ist eben genauso ein Projekt. Menschengemachte Einheit. Sicher, mit manch guten Motiven begonnen. Wir wollen verhindern, dass es nochmal in Europa solche Art von Kriegen geben kann. Deshalb wollen wir alle so miteinander vernetzen, dass sie nicht leisten können, Kriege anzufangen. Das klingt auf den ersten Blick erstmal ganz gut. Aber trotzdem ist es das große menschliche Einheitsprojekt. Eine Zentralmacht. Zentralismus, Entscheidungen werden weit weggefällt. Wer nicht dafür ist, ist ein Feind von Demokratie. Wer für Souveränität einzelner Staaten ist, ist ein Nazi. Ist verrückt, ich darf mal kurz diesen Einwurf bringen. Die meisten von euch wissen das, ich komme aus der radikalen linken Bewegung, von der autonomen Antifa, von denen mit den Sturmhauben, ne, die Krawall machen, wenn es nicht links genug dahergeht. Und wir haben noch protestiert gegen EU, gegen Globalisierung. Und heute sind das Positionen von AfD und Donald Trump. Verrückt. Wir haben heute die ökumene Religion, denke ich, haben wir oft schon was zu gesagt. Oder auch der Gedanke von New World Order, von neuer Weltordnung oder eine Weltbewegung. Wir kennen da Bewegungen wie die Bilderberger. Wir mögen keine Verschwörungstheorien. Aber wenn sich extrem mächtige Leute hinter verschlossenen Türen treffen, Presse ausschließen und nur dezidiert Wirtschaftsbosse und Linke und linksradikale Politiker einladen, dann sollte uns das Gedanken machen. Die Idee, dass Nationen und Völker abgeschafft werden, worum geht es? Alle Grenzen müssen aufgehoben werden. Im Rahmen dieser ganzen Flüchtlingsdebatte erleben wir das. Alle Grenzen müssen weg. Die Menschheit ist eine große Einheit, so wie ja, in Babel. Hm? Ja, und wir wissen, manche gute Motive mögen auch mit da drin liegen. Ein Nein zu Hass, ein Nein, Menschen auszugrenzen, weil sie von woanders kommen oder eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Ethnie oder so. Ja, das würden wir mit unterschreiben. Aber Gott sagt, es ist gut, dass es diese Vielfalt gibt. Und wenn wir eine Welteinheitsregierung haben, dann ist das kein Zeichen von menschlichem Aufbruch, sondern dass das Ende der Geschichte nahe ist. Denn genau das ist verheißen. Und ihr Lieben, auch geistlich erleben wir eben diese menschengemachte Einheit als Riesenthema, Riesenversuchung. Die ganzen Großbünde in den Gemeinden. Wir erleben mit ganz großer Sorge, wie aus dem ehemaligen Mennonitenbrüderbund gerade ein Megabund der Russlanddeutschen entstehen soll mit ganz fragwürdigen Strukturen. Wir machen uns große, große Sorgen. Wir erleben, wie die Allianz immer mehr biblische Positionen aufgibt. Und das haben wir in der letzten Predigt gehört. Vertreter der Allianz, bibeltreuen Christen, die Hacke ins Kreuz hauen und sagen, wer die Bibel als Erziehungshandbuch benutzt, der verlässt den Boden des christlichen Glaubens. Krass. Die Kasseler Erklärung, die sagt, die Pfingstgemeinden sind Evangelikale und viele, viele andere. Also, menschliche Einheit ist ein Riesenthema für Menschen. Das ist attraktiv. Es ist attraktiv. Und wenn ihr selbst schon mal vielleicht auf einer Großveranstaltung gewesen seid, wir müssen jetzt den Hintergrund nicht diskutieren, wo ein Massengefühl entstanden ist, kennt ihr das vielleicht? Vielleicht beim Fußball oder bei irgendeinem Konzert oder so, wo alle zusammen jubeln oder etwas rufen oder etwas singen, wisst ihr, was passiert? Hier vorne im Frontallappen von unserem Gehirn werden bestimmte Bereiche ausgeschaltet. Und wir erleben nicht mehr diese Wahrnehmung, ich bin ein Individuum zwischen vielen anderen Individuen, also ein Mensch zwischen vielen anderen Menschen, sondern wir werden alle eins miteinander. Und das ist attraktiv. Damit kriegt man Menschen. Ich weiß noch von der Love Parade, irgendwann in den 90ern war mal das Motto One World, One Future. Eine Welt, eine Zukunft. Und 1 Million junge Leute zappelten da nicht nur ab auf irgendwelchen Drogen, sondern sagten, ja, genau das ist es. Genau das ist es. Eine Welt, eine Zukunft, wir gehören alle zusammen. Und ja, so sehr wir alle einen Schöpfer haben und eine Herkunft haben, und das belegt der Bericht ja hier, so sehr macht Gott deutlich, wenn ihr Einheit macht, kommt da niemals was Gutes raus. Wo Menschen Einheit machen, ist es immer, 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 immer antigöttlich. Über kurz oder lang. Immer. Wir sehen den Zentralismus. Eine Stadt, eine Zentrale, eine Religion, ein König, ein Volk, ein Reich, ein Führer, ganz ähnlich. Nimrod, der Führer. Und was ist das Attraktive für die Menschen? Sicherheit statt Freiheit und Vielfalt. Sicherheit, ein kontrollierter Raum, wir wissen, was auf uns zukommt, alle bleiben hier, statt Freiheit und Vielfalt. Und eine Zuspitzung dessen sehen wir dann im endzeitlichen Babylon, was sich ja anlehnt an dieses Babel. Und wir sehen, dass die Menschen große Profite schlagen aus dieser Einheitsregierung, Offenbarung 18 ab Vers 1. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen verhassten Vögel. Denn von dem Blutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also, menschlich profitieren alle erstmal davon. Alle bekommen das, was sie wollen. Die Kaufleute bekommen das Geld, die Könige die Macht und die Völker bekommen Befriedigung ihrer Triebe, ihrer kurzfristigen Wünsche. So ist dies Babylon. Das ist dies Babel-Babylon-Konzept. Und Gott sagt hier in einem Vers, gleich danach, Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nichts von ihren Plagen empfangt. Also es gibt einen Punkt, wo ihr dann nicht mehr mitmachen dürft. Ich stelle euch hier in diese Welt hinein. Und diese Welt ist kaputt. Die ist geistlich richtig kaputt. Ja. Aber es gibt Punkte, da dürft ihr nicht einfach mitschwimmen. Da dürft ihr nicht einfach mitmachen. Da dürft ihr nicht einfach bedingungslos Teil dieser Art von Gesellschaft sein. Dieses Babel-Konzept ist antichristlich, ist selbstherrlich. Selbstherrlich bezüglich des sündigen Menschen. Und nochmal, der Zentralismus wirbt eben mit Frieden und Sicherheit. Eine Zentralregierung wirbt mit Frieden und Sicherheit. 1. Thessaloniker 5, Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Also vertraut nicht auf diese menschlichen Versprechen. Meine Lieben, wir haben nicht, die Zeit im Rahmen dieser Predigt dafür. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Schaut euch an, wie seit vielen Jahren inzwischen Politik gemacht wird. Wie reagiert wird, wenn etwas passiert. Wenn Verbrechen passieren, wenn Attentate passieren, wenn es Umweltprobleme gibt. Nämlich mit mehr Kontrolle, mehr Verboten, mehr Überwachung. Es wird immer gesagt, ihr seid das Problem, ihr Volk seid das Problem. Auf euch müssen wir ganz besonders aufpassen. Wir müssen euch ganz genau im Blick haben und wir müssen die Zügel immer enger zerren. Das sollte uns beunruhigen. Diese Art von menschengemachter Supersicherheit ist gefährlich. Sie dient nicht zum Guten. Tatsächlich bietet dieser Zentralismus, und zwar egal ob in Babel oder in der Zuspitzung einer Europäischen Union oder in einem anderen Gewand, bietet Totalitarismus, Diktatur und totale Kontrolle des Einzelnen, und zwar im Sinne von Elite, also hier im Sinne von Führer Nimrod. Und sowohl die EU-Regierung wie auch eine potenzielle Weltregierung, über die ja immer wieder gesprochen wird, jetzt gerade im Sinne von Klimadiskussion. Es braucht eine Weltregierung, die jetzt die Zügel in die Hand nimmt. Wir können sagen, wir brauchen ein paar Weltdiktatoren. Wahrscheinlich gibt es da schon ein paar Vorschläge, aber die will ich mir hier verkneifen. Sie alle werben damit, es gibt irgendwann keine Kriege mehr. Wenn wir Weltregierung haben, gibt es keine Kriege mehr, wird gesagt. Guck mal, wie EU. Alle hängen ganz eng zusammen. Keiner kann mehr ausscheren. Gibt es keine Kriege mehr. Richtig super. Gibt kaum noch Verbrechen. Alles ist richtig überwacht. In China wird inzwischen mit Software gearbeitet, wo eure späteren Taten berechnet werden. In England inzwischen auch. Also euer Verhalten auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel oder auf der Arbeit oder im Straßenverkehr errechnet ein Computer, ob ihr bald ein Verbrechen begeht. Und dann gibt es schon Voransprachen von der Polizei. Also kaum noch Verbrechen, richtig super. Kooperationszwang, alle müssen zusammenarbeiten, sonst gibt es Pistole auf die Brust. Gleichheit, alle gleich gemacht. Männer, Frauen, diverse, Norden, Süden, Osten, Westen, alle gleich. Genau die gleichen Menschen, richtig super, keine Unterschiede mehr. Wie langweilig, wie traurig, wie zukunftslos, wie im braunen Hemd, alle marschieren in Gleichschritt. Das ist genau das gleiche Modell. Das ist genau das gleiche Modell. Die Kosten und die wahren Ziele, die werden natürlich verschwiegen. In Babel, bei Nimrod, genauso wie heute oder auch in der Vergangenheit. Ich darf Herrn Juncker zitieren. Bis vor kurzem noch EU-Kommissionspräsident, inzwischen abgelöst von einer gescheiterten Verteidigungsministerin. Er sagte schon vor 20 Jahren, wir, also EU, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Jean-Claude Juncker, vor 20 Jahren. Genau das ist das Konzept. Zentralgewalt. Und nochmal, Sinia, wunderschönes Land, fruchtbar. Wunderbar. Die Menschen dürfen dankbar sein. Hey, unsere Großeltern, die haben noch überlebt, aber alle anderen mussten sterben und Gott hat uns Gnade geschenkt, einen Neuanfang. Was machen wir? Wir bauen unsere Supermacht auf, gegen Gott, offensiv. Und was ist das? Hey, das ist Größenwahn, ist das. Größenwahn. Bis an den Himmel soll der Turm reichen, bis oben hin. Und das ist im doppelten Sinn zu sehen. Also weit sichtbar, politisches Machtsignal. Aber es ist ein geistliches Signal für ihren Marduk-Götzen. Aber auch der Gott, der im Himmel sitzt. Wir bauen dir einen Turm vor die Nase. Auch das ist gemeint. Und nochmal, die Menschheit, die gefallene Menschheit neigt zum Größenwahn. Die neigt zum Größenwahn. Gott wird klein gemacht, wir selber halten uns für Riesen. Und Gott für einen Zwerg. Also Realität auf den Kopf gestellt. Ich darf euch mal drei Bauprojekte sagen, wo ich sofort dran denken musste. Turmbau zu Babel, da fällt uns ein. Eine Elbphilharmonie. Ist hübsch geworden. 866 Millionen Euro. Das ist Größenwahn. Mir naheliegend, ich muss da mal kurz nachrechnen, also ihr könntet 1000 Pastoren 22 Jahre lang bezahlen mit einmal Elbphilharmonie. In Berlin wird so ein Flughafen gebaut. 6,4 Milliarden. In Stuttgart wird ein Bahnhof gebaut. 8,2 Milliarden Euro. Für einen Bahnhof. Für einen Bahnhof, okay? Und ein bisschen Struktur drumherum. Und das sind nur Bauprojekte. Mensch, der Größenwahn geht viel weiter. Wir denken an Gentechnik. Wir denken an Eingriffe in frühestes Leben, in Mischwesen aus Menschen und Tieren, die gezüchtet werden momentan. Größenwahn. Der Mensch steht auf Größenwahn. Er ist anfällig dafür, durch die Sünde in ihm. Und ihr Lieben, das Problem ist, auch wir Christen sind nicht völlig gefeit davor. Sollten wir, aber sind wir noch nicht. Fazit, alle zusammen, alle bewacht und kontrolliert und alle von Bedeutung durch das Kollektiv. Wir machen uns einen Namen. Letztlich nicht der Einzelne, sondern wir. Wir Menschheit, wir Babelbewohner, wir Turmbauer, wir Marduk-Jünger, wir haben uns einen Namen gemacht. Und ihr Lieben, das ist wie eine Fantasie des Kommunismus. Alle zusammen, alle bewacht und kontrolliert und alle fürs Kollektiv. Und zusammen sind wir wer. Ich möchte euch ein Beispiel für das geben, was die Menschen dort praktiziert haben. Ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe es mitgebracht. Hier dieser Plastiktüte. Ich habe hier heiße Ware dabei, würde man so sagen. Also ich habe mich hiermit nicht strafbar gemacht, aber die mir das verkauft haben. Ich habe hier Samen von Weizen, Schwarzwurzel, Rote Beete, Hafer, Emmer, also so ein Urgetreide. Illegal, das hätten die mir gar nicht verkaufen dürfen. Wisst ihr warum? Alle Nutzpflanzsamen in Deutschland, die müssen angemeldet und genehmigt werden. Und mit alten Sorten, echte Vielfalt, also die in Gärten gezüchtet wurden, die von Bauern herangezüchtet wurden, nicht von Saatgut-Multiunternehmen, sondern echte Züchtung, die spezialisiert ist auf trockene Böden, auf feuchte Böden, auf kurze oder lange Sommer und so weiter. Das, was wir jetzt auch brauchen bei solchen Sommern. Das kriegt man gar nicht angemeldet. Und vor allem die Saatgutleute können es überhaupt gar nicht bezahlen. Der Handel mit diesen Samen ist illegal. Er ist illegal. Vielfalt ist illegal. Erlaubt sind aber genveränderte Samen von Monsanto und Bayer. Das ist ja inzwischen ein Konzern. Nur ein Beispiel. Vielfalt verboten. Das, was man jetzt wirklich bräuchte. Und wenn man die ganzen Freitagsdemonstranten ernst nimmt und wir stehen wirklich mitten in einem krassen Klimawandel, dann bräuchten wir genau das. Geht aber keiner für auf die Straße von denen. Ne? Illegales Saatgut, weil echte Vielfalt. Und was ist erlaubt? Was steht auf jedem Acker? Einheitssaatgut von Großkonzernen, was Abhängigkeit von Menschen bedeutet. Wie entsteht solches Saatgut? Letztlich in Abhängigkeit vom Schöpfer, der es schenkt, dass es immer weiter gedeiht und dass neue Generationen entstehen, dass diese Pflanzen sich anpassen können, dass wir genau das haben, um uns morgen zu ernähren. Echte Schätze. Das Gute ist verboten, das Schlechte ist erlaubt. Krasses Beispiel für genau das Babel-Prinzip.
Und der dritte Fehler, der letzte dritte Fehler. Sie haben das falsche Gottesbild. Also dritter Fehler, das falsche Gottesbild. Und deshalb geht auch alles hier den Bach jetzt runter. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Und er macht sich von niemand abhängig, was seine Pläne betrifft. Gott möchte, verbreitet euch überall. Geht auseinander. Schafft Vielfalt. Macht den Neuaufbruch. Repräsentiert überall den Schöpfer. Ja, macht das. Und die Menschen sagen nein. Und sagt Gott, oh nein, was soll ich bloß tun? Die machen gar nicht mit. Das wusste ich nicht. Das ist ein falsches Gottesbild. Das ist ein richtig falsches Gottesbild. Gott ist eben kein Mensch. Der sagt, oh, was soll ich nur tun? Wer hätte damit gerechnet? Gott wusste das vorher. Und Gott ist nicht abhängig von dem Gehorsam der Menschen. Er will den echten Gehorsam der Menschen, ja. Aber er ist nicht abhängig davon. Gott hat unbegrenzte Macht und will in dieser Welt seinen Namen verherrlichen. Wir können zwar gegen Gott handeln und die Menschen haben das getan, aber wir können ihn niemals aufhalten. Wir können ihn auch niemals wirklich behindern. Das geht nicht. Und das ist auch ganz beruhigend. He? Wir können leider Gott verunehren. Wir können gegen seinen Willen handeln. Das können wir. Und das ist dramatisch. Das ist sogar tödlich. Ohne, dass wir Gnade annehmen, ist das tödlich. Aber wir können zum Glück Gott nicht behindern, auch niemand anderes. Die Bewohner von Babel hatten ein völlig unrealistisches Gottesbild. Und sie hatten ihren Lügengötzen, der in ihren Götzentempelturm da eingraviert war. Die wichtigsten Aspekte aus den Versen 3 und 4, die werden als Reaktion Gottes im zweiten Teil wieder zunichte gemacht. Ein antithetischer Parallelismus nennt man das. Also auf der einen Seite sehen wir gemeinsame Sprache, wir wollen uns nicht zerstreuen, wir wollen eine Stadt bauen und wir wollen den Zikkurat-Turm, also den Stufenturm bauen, Götzentempelturm bauen. Vier Aspekte. Und was sehen wir dann, was macht Gott? Gott steigt vom Himmel herab, da schauen wir uns gleich nochmal an, ob er das tatsächlich tut, und verwirrt die Sprache, sorgt dafür, dass sie sich zerstreuen. Die Stadt hat keine Zukunft und der Turm auch nicht. Also alles, was die Menschen haben und sich vornehmen, erledigt Gott, weil sie gegen ihn handeln. Wir denken an Sprüche 19, Vers 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Das ist genau das. Ein Nimrod macht den Plan und alle schreien, sieg heil, so wollen wir es. Aber Gott hat seinen eigenen Plan. Und der wird umgesetzt. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wir lesen ja hier, Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und Vers 7, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort die Sprache verwirren. Steigt Gott vom Himmel herab? Hat Gott das nötig? Nein, Gott steigt nicht vom Himmel herab. Wir dürfen das als einen Spott verstehen. Das ist eine spöttische Antwort auf, wir bauen einen Turm bis zum Himmel. Sie könnten den Turm 5 Kilometer hochbauen oder 10 Kilometer. Ja, sie könnten es praktisch nicht. Aber hätten sie es technisch gekonnt, sie wären nicht an Gottes Pforten gestoßen. Wären sie nicht. Das ist wie die Kommunisten, die, nachdem sie ihren ersten Astronauten im All hatten, haben gesagt, hier, wir hatten Astronauten da oben, da ist kein Gott. Ihr Christen, ihr könnt es lassen. Sagt sie, oh, nicht verstanden. Mit Himmel habt ihr nicht verstanden. Himmel und Stratosphäre ist nicht das Gleiche. Und genau so spottet Gott jetzt und sagt, naja, dann komme ich mal heruntergestiegen zu euch. Das ist wie in einem Rollenspiel mit einem Kind. So antwortet Gott hier. Nein, Gott muss überhaupt nirgendwo hinsteigen, weil Gott ist überall. Er ist nicht an einen Ort gebunden. Das wissen wir. Aber er spottet über den Größenwahn der Menschen. Und trotzdem nimmt er sie ernst und sorgt dafür, dass diese Gemeinsamkeit, die sie alle miteinander haben, die sie noch zusammenhält, nämlich die Sprache, und das lesen wir auch gleich im ersten Vers, durch die Sprache sind sie zusammengehalten, das zerschlägt er und bringt sie auseinander und verwirklicht so seinen Plan. Und so dramatisch es emotional wahrscheinlich für die Menschen war, die sagen, oh, wir wollten doch zusammenbleiben, haben alles gemacht und jetzt schafft Gott damit alle Sippen und Völker und Nationen und Kulturen. Ja, und nochmal, es ist eine gefallene Menschheit. Sie entwickeln auch eine Vielfalt an Götzenkulten und an praktischer Sünde. Ja, das ehrt Gott nicht. Deshalb ist diese politische neue Vielfalt nochmal, die ehrt Gott eben nicht, weil es nicht Vielfalt ist, sondern einfach Sünde gleichgesetzt mit Gottes Ordnung. Und das ist Schande. Und das ist nicht Vielfalt. Aber die Menschen verbreiten sich global, weil Gott die falsche Einheit zerstört. Und wir dürfen dankbar sein, wo er das auch heute noch tut. Wo er die falsche menschengemachte Einheit schwach macht und auseinanderbringt und ihnen wieder sinnbildlich zumindest unterschiedliche Sprachen gibt, damit sie nicht diese falsche Einheit leben und propagieren. Weil das ist ein Bauen auf Menschen. Das ist der Gegenentwurf zu der Christus-basierten Einheit. Die basiert nämlich auf Wahrheit, nicht auf Emotionen und wir raffen uns jetzt alle mal zusammen auf. Gott adoptiert uns in seine Familie und dann gehören wir zusammen. Er stellt uns vor vollendete Tatsachen, nicht eine große emotionale Ja-wir-wollen-Bewegung. Wir wollen alle eine große Menschheitsfamilie sein, nein. Und er sagt, die Basis für eure Einheit ist meine Wahrheit. Und wer sich nicht unter diese Wahrheit stellt, der ist nicht Teil der Einheit, ganz einfach. Und deshalb ist geistliche Abgrenzung nicht lieblos, sondern praktizierte Liebe gegenüber dem lebendigen Gott und im Sinne der echten Einheit gut und nötig. Weil die keinen Wert mehr hat und keine Bedeutung mehr hat. Und so erklärt Vers 1 bis 9 aus Kapitel 11, Kapitel 10. Nochmal, da lesen wir in Vers 5 zum Beispiel. Von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Nochmal, Sippen, das ist sozusagen die kleine Einheit, die Großfamilie. Also eine kleine Einheit, Großfamilie. Im Größeren ist es dann ein Volk. Und darüber sind dann Länder bzw. Nationen mit unterschiedlichen Sprachen. Wir wissen das aus Deutschland ja zum Beispiel auch. Wir bestehen eigentlich aus vielen Völkern, die sich zusammengetan haben. Und die Bundesländer bilden sozusagen noch einen Resthauch davon. Und in jedem Land gab es dann wiederum verschiedene Sippen und verschiedene Gegenden und verschiedene Mundarten und verschiedene Traditionen und all diese Dinge. Wie wunderbar. Vers 20 in Kapitel 10. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen, ihren Ländern und Völkerschaften. Vers 31. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen, ihren Ländern und Völkerschaften. Warum war das möglich? Nicht, weil die Menschen es wollten, sondern weil Gott sie geschubst hat. Weil Gott die Alternative zerschlagen hat. Gott schafft Vielfalt entgegen der menschlichen Einfalt, entgegen der menschlichen Machtverliebtheit. Und nochmal, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Nicht alle Kulturen sind gleich wertvoll. Das ist eine Lüge unserer Zeit. Also Ethnozentrismus ist das große Problem und alle Kulturen sind doch gleich wertvoll. Dann sagen wir, nein, sind sie nicht. Entschuldigung, eine Kultur, die auf Götzenanbetung basiert, ist nicht gleich viel wert wie eine Kultur, die auf der Bibel basiert. Nein. Deshalb sind die Menschen nicht mehr wertvoll. Eine Kultur, in der Frauen verstümmelt werden, als Automatismus einer Kultur im Sinne von Anstand, die ist nicht besonders viel wert. Sorry. Eine Kultur, in der Menschen versklavt werden, die hat viel an Wert eingebüßt. Kulturen sind nicht alle gleich viel wert. Menschen sind gleich viel wert, weil sie in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dadurch haben sie einen Wert, nicht durch ihre Leistung. Also nochmal, Kulturen, die den Greuel gegen Gott zum Zentrum ihres Lebens machen, unserer Kultur hier passiert. Aber, was wir festhalten dürfen, Gott schenkt echte Einheit in seinem Sohn. Gott ist nicht gegen Einheit, aber nochmal, die können wir nicht machen. Und nochmal, jede Ökumene und jeder sich selber aus der Einheit künstlich aus. Gott schenkt Wahrheit und die macht frei. Aber Gott schenkt auch echt, müssen wir uns entscheiden, Freiheit oder Sicherheit. Gleichzeitig kriegen wir es nicht hin. Aber Gott ist es möglich, er schenkt echte Sicherheit, denn er ist treu und wahrhaftig. Wir wissen, das ist ein Name Jesu, seiner Wiederkunft, Offenbarung 19. Der Treue und Wahrhaftige heißt er. Er schenkt echte Sicherheit. Wir sollen uns fernhalten von solchen Babelprojekten, von solchen Babelstrukturen, von Menscheneinheit, Gleichmacherei, Gleichschaltung. Vielfalt, Verschiedenheit. wird nochmal dies rum, wie gehen wir mit unserem praktischen Leben um? Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Zum Beispiel. Verbreitet illegales Saatgut. Solche Wahnsinnsprojekte. Gegen solche Menscheneinheitsprojekte. Wir dürfen da nicht zu schweigen, wir dürfen nicht mitmachen, nicht wegigeln und die Klappe halten. Wir müssen sagen, dass diese Menscheneinheit immer nach hinten losgeht. Dieser Größenwahn, die Götzenanbetung, dieses Aufeinanderhocken, dieses bequeme, feige Leben. Überlegt mal, welche Bedeutung das für die Mission hat. Wenn wir alle schön mit dem Hintern zu Hause sitzen bleiben, in unserem Sessel, und uns gemütlich machen. Was bedeutet das für einen Gemeindebau? Katastrophe. Und ihr Lieben, wir müssen Alternativen zu so einer Babel-Normalität entwickeln. Nicht nur Abgrenzung, nicht nur Kritik. Wir müssen Alternativen schaffen, das ist wichtig. Und so ist dieser Geschichtsbericht über das erste menschliche zivilisatorische Großprojekt eine große Warnung an uns. Es ist genau das, was um uns herum passiert, nur in krass größeren Maßstäben. Hundertfach, tausendfach, millionenfach passiert das parallel um uns herum. Und das erfordert von uns Handeln. Wir können das nicht alles verhindern, wir können keine Sprachen verwirren, wir können nichts niederreißen. Sollen wir auch nicht, Vorsicht bitte. Aber nochmal, klar beurteilen, Mund für aufmachen und besser handeln. Das ist ein schlechtes Vorbild. Die ganze Menschheit in Babel unter der Führung von Führer Nimrod ist ein Negativbeispiel. Ihr Lieben, wir sollen Salz und Licht sein. Lasst uns ein Positivbeispiel dafür sein. Auch für das Leben hier, jetzt in dieser Welt. Es ist so dringend nötig. Und ihr Lieben, wenn ihr das nächste Mal konfrontiert seid mit einem politischen Kampfbegriff namens Einheit und Vielfalt, beides Kampfbegriffe der Politik heute, klärt euer Gegenüber auf, was echte gute Einheit ist und was echte gute Vielfalt ist und wie traurig und zukunftslos und hoffnungslos diese Karikaturen von den beiden sind, die wir heute auf der politischen Agenda haben. Wie gut zu wissen, dass egal wie viel gegendert wird, egal wie viel an Großkonzerne verhökert wird, egal was noch passiert in den nächsten Jahren, Gott hat das letzte Wort. Gottes Pläne werden nicht aufgehalten. Und Gott lässt uns hier noch in dieser Welt, um in seinem Sinne zu handeln, um ihn zu ehren und auch als Abbild seiner selbst hier ein Zeugnis für ihn zu sein. Lass mich noch beten. Großallmächtiger Gott, Herr, danke, dass du uns Mut machst, wo wir diese ganzen Konzepte von Großsystemen, Allmacht, Kontrolle, Menschenselbstherrlichkeit und Vergottung erleben. Und es ist oft gruselig, wenn wir uns ein bisschen mit dem beschäftigen, was passiert. Herr, aber du zeigst ganz klar, du hast das in der Hand, du hast das letzte Wort. Und sowas hat nicht ewig Bestand. Herr, mach uns mutig hier auf Erden, dass wir treue Zeugen sind, Herr, dass wir, solange wir noch diese Freiheit haben, den Mund aufmachen, Herr, und dass wir wirklich kritisch überlegen, Herr, wo wir auch unser Leben unabhängig von diesem heutigen Babel machen sollten, Herr, wo du uns Türen öffnest. Bitte mach uns klug und mutig. Und Herr, bitte lass uns im Vertrauen zu dir hin immer mehr wachsen. Danke, dass du größer bist als jeder böse menschliche Plan, Herr. Und bitte gib uns einen wachen Blick, auch das, was gefühlsmäßig oft so gut erscheint, Herr, dass wir sachlich einordnen und erkennen, wo die Lüge Satans sich tarnen will, als käme sie von dir, Herr, dass wir es verstehen und es anderen aufdecken. Herr, bitte gebrauch uns, auch heute. Amen.